Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Kennt ihr das? Ihr fahrt über die Autobahn, rechts und links Windkraftanlagen. Draußen weht ordentlich Wind. Und du fragst dich, warum drehen sich diese verdammten Windräder jetzt nicht? Warum stehen die still? Anstatt bei diesem Sturm einfach nur faul rumzustehen, könnten sie doch ordentlich Strom erzeugen. Und da sind wir schon bei einem der größten Aufregerthemen der Energiewende, dem Abregeln von Windkraftanlagen. Herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Julia Herter. Sie ist Expertin für das sogenannte Engpassmanagement oder weiterer Begriff im Fachjargon, dem Redispatch. Hallo Julia.
Hallo Volker.
Ja, jetzt erstmal eine private Frage. Kannst du verstehen, dass die Leute sich aufregen, wenn Windräder stillstehen? Geht dir das auch manchmal so?
Ich kann das verstehen, definitiv. Mein Schwiegervater, der kommt auch aus Niedersachsen, der hat direkt vor der Haustür Windräder und das ist ja sein Lieblingsthema beim Frühstück.
Und dann kannst du dann ihn immer aufklären, was sich dahinter verbirgt, ja?
Genau. Also das heißt, ich kann das verstehen, aber ich kenne ja die Hintergründe, deswegen, ich habe ja auch auf der anderen Seite eben das Verständnis, aber darüber sprechen wir jetzt.
Und wie verlaufen dann diese Diskussionen zu Hause am Frühstückstisch bei deinem Vater? Werdet ihr euch dann am Ende einig?
Es ist durchaus sehr komplex, dieses Thema, finde ich, allgemeinverständlich darzulegen. Deswegen, ja.
Im Zweifelsfall sagen die Leute ja dann, na gut, dann habt ihr da so einen Netzengpass, aber dann könnte man ja was anderes mit dem Strom machen. Okay, wir werden darüber später noch ausführlich sprechen. Es gibt für dieses Engpassmanagement so ein richtig schönes negatives Framing, was eingesetzt wird, nämlich Geisterstrom.
Kritiker der Energiewende prangern häufig Geisterstrom an. Damit meinen sie Strom aus Windkraftanlagen, die bei Sturm stillstehen. Dabei empört sie, dass die Betreiber dieser Anlagen dafür auch noch eine Entschädigung erhalten, immerhin Hunderte von Millionen Euro pro Jahr. Prozentual entfallen fast 80% der Abregelungen auf Windräder in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, beziehungsweise vor deren Küste in der Nordsee. Auf den ersten Blick ist die Empörung verständlich. Warum sollen die Kunden für etwas bezahlen, was nicht erzeugt und somit nicht genutzt wurde? Auf den zweiten Blick muss man jedoch zugeben, dass in vielen Bereichen unserer Volkswirtschaft Kosten dadurch entstehen, dass Angebot und Nachfrage nicht immer komplett austariert werden können. Im meistens etwas versteckt liegenden rückwärtigen Mülltonnenbereich eines Supermarktes kann man das sehr anschaulich besichtigen. Dort fallen jeden Tag Geistertomaten, Geisterbrote und sogar Geisterwürste an. Das ist zwar ethisch Frag-Gigawatt-würdig, aber kaum zu vermeiden, wenn die Ladentheke immer gefüllt sein soll. Niemand kann ganz genau exakt prognostizieren, wie viele Waren im Laufe eines Tages verkauft werden. Der Unterschied zum Strom? Es gibt keine Bundestomaten-, Bundesbrot- oder Bundeswurstagentur, die diese Verluste ausrechnet und transparent veröffentlicht. Das wird im Warenpreis einfach versteckt. Aber nun zur eigentlichen Frage. Warum muss man Windräder abregeln und Kraftwerksbetreiber entschädigen? Es ist doch eigentlich gut, wenn es kräftig stürmt und sich die Windräder auf Volldampf rotieren. Der Grund für das Abregeln ist, dass die Stromleitungen von Nord nach Süd leider noch nicht so ausgebaut sind, dass sie diese großen Mengen Windstrom vollständig abtransportieren können. Es bildet sich ein Flaschenhals, vor dem sich der Strom quasi staut. Und da Stau auf Stromautobahnen, wie wir schon ganz am Anfang gelernt haben, zu einer Überlastung respektive Überhitzung von Leitungen führt, muss man rechtzeitig dafür sorgen, dass erst gar kein Stau entsteht. Man könnte dieses System mit etwas Wohlwollen auch als großräumige Verkehrslenkung bezeichnen. Vielleicht gar kein schlechter Gedanke. Man könnte dieses System des sogenannten Engpassmanagements ausweiten auf den Autoverkehr. Sobald sich in Bayern zu Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen ein Stau bildet, dürfen die Hamburger nicht mehr mit dem Auto losfahren. Ihre Fahrzeuge werden per Fernsteuerung blockiert. Stattdessen bekommen sie eine kleine finanzielle Entschädigung vom Umweltbundesamt. Interessantes Gedankenspiel. Nun zum Thema. Bei Stauvermeidung im Stromsektor spielt ein Begriff eine zentrale Rolle. Redispatch. Was hat es damit auf sich? Fangen wir chronologisch und historisch an. Wer ein Kraftwerk betreibt, musste bisher der zuständigen Leitwarte im Übertragungsnetzgebiet, davon gibt es in Deutschland 4, täglich bis 14.30 Uhr den Einsatzfahrplan für den Folgetag mitteilen. Das nennt sich in der Kraftwerkssprache Dispatch. In diesem Plan steht, von wann bis wann und mit welcher Last das Kraftwerk Strom produzieren wird. Der Fahrplan beruht auf einer betriebswirtschaftlichen Berechnung. Der Kraftwerksbetreiber will seine Anlage nur dann laufen lassen, wenn er den Strom auch gut verkaufen kann. Im nächsten Schritt summierten die Systemführungen in den Leitwarten alle eingereichten Fahrpläne und erstellten eine Lastflussberechnung. Sie zählten also die geplanten Ein- und Ausspeisungen von Strom zusammen und schauten genau hin, in welchen Netzabschnitten es aufgrund dieser Planungen zu Überlastungen kommen konnte. An dieser Stelle trafen also Markt und Physik knallhart aufeinander.
Tja, Julia, das ist eine ziemlich komplizierte Sache, dieses Engpassmanagement, über das du da auch mit deinem Vater privat diskutierst. Auf welcher Grundlage erscheinen denn die Mitarbeitenden in den Leitwarten der Übertragungsnetzbetreiber, wann welche Windkraftanlagen abgeriegelt werden und keinen Strom mehr erzeugen dürfen?
Also letztendlich, auch da muss man ja wieder auf den Vortag schauen. Also am Vortag laufen bei den 4 Übertragungsnetzbetreibern schon die Betriebsplanungsprozesse. Das heißt, da rechnen die deutschen Übertragungsnetzbetreiber auch zusammen mit den europäischen Partnern Redispatch-Optimierungen. Also sie schauen sich quasi an, wie steht das Netz am nächsten Tag da, wo habe ich denn Engpässe, und basierend darauf entscheiden sie quasi schon dort, wo muss ich denn welche Kraftwerke regeln und wo muss ich denn gegebenenfalls erneuerbare Energien einsenken, also quasi Windkraftanlagen.
Einsenken ist in eurer Fachsprache das Herunterregeln, ne? Das nennt sich bei euch Einsenken.
Korrekt. Hm.
Okay, also es beginnt schon weit im Vorfeld und da spielen auch die Wetterprognosen eben eine große Rolle, nehme ich mal an. Und dieses Einsenken, wie passiert das denn dann genau?
Also für das Einsenken, also das Abregeln, haben die deutschen Übertragungsnetzbetreiber einen sogenannten Redispatch-Abrufserver, kurz RAS. Über den können wir Anlagen abrufen. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich einfach. Ist es auch, was die konventionellen Kraftwerke in unserer Regelzone angeht, die am Höchstspannungsnetz angeschlossen sind, ist auch noch einfach für die großen Windkraftanlagen, die wir on- oder offshore auch direkt am Höchstspannungsnetz angeschlossen haben. Die kleinen Windkraftanlagen, die wir auch initial hatten, die mein Schwiegervater stillstehen sieht, die werden aber durch die Verteilnetzbetreiber geregelt. Also das heißt, da weisen wir den Verteilnetzbetreiber an und er
macht das dann stellvertretend,
genau. Und wir wählen aber auch gar nicht diese Anlagen aus. Wir wissen nur, wo sind unsere Engpässe. Das nennt man dann sogenannte Clusterabrufe. Ja, wir weisen dann also ein sogenanntes Cluster beim VMB an und er kann dann quasi, er regelt dann wirklich die Windkraftanlagen ab.
Du hast eben die konventionellen Kraftwerke erwähnt. Konventionelle Kraftwerke sind eben welche, die mit Gas oder Kohle betrieben werden. Wie muss man sich das denn vorstellen? Dann greift einer zum Telefonhörer und ruft dann, du Rudi, schalt mal einen Generator aus, oder wie läuft das?
Nein, das läuft über den RAS, also diesen Redispatch-Abrufserver. Da schicken wir den konventionellen Kraftwerken eben den Fahrplan. Also das heißt, die wissen dann, in welchen Stunden haben wir eine Redispatch-Maßnahme. Das heißt, in welchen Stunden müssen die ihre Erzeugung anpeisen, also runterregeln. Oder eben auch, das hast du ja vorhin erklärt, in welchen Stunden müssen sie vielleicht auch hochregeln, also die Erzeugung erhöhen. Da bekommen sie quasi automatisiert Fahrpläne und das setzen sie dann um.
Und da bekommen Sie eine Vorgabe in einer Wattzahl oder Megawatt?
Genau, in Megawatt, genau. Wir sprechen hier von Megawatt. Genau, die bekommen dann quasi, das ist stundenscharf, beziehungsweise viertelstundenscharf, und dann bekommen sie eine Megawatt.
Und die Stellvertreter bei den Kleinstanlagen, hast du ja vorhin gesagt, sind die Verteilnetzbetreiber. Also wir haben bei uns im Netzgebiet von 50 Hertz, wie viele Verteilnetzbetreiber haben wir, mit denen wir zusammenarbeiten? 5, 6, glaube ich. Nehmen wir mal an, es sind diese 5 oder 6 großen. Denen würden wir dann auch mitteilen, ihr müsst so und so viel Megawatt einsenken, abregeln. Und die müssen sich dann selber darum kümmern, wo sie das tun.
Jein. wir geben das schon, das meinte ich vorhin mit dem Clusterabruf, wir geben schon die Region vor. Ja, also bringt mir ja jetzt auch nichts, wenn ich einen Engpass habe im Netzgebiet der Edis zum Beispiel und dann Windkraftanlagen im weit entfernt geregelt werden. Das hilft ja dann für den Engpass nicht.
Weil das Netzgebiet der Edis sehr groß ist, sich da von der Lausitz erstreckt bis ins nördliche Brandenburg und das ist natürlich sehr unterschiedlich Struktur. In dem einen Gegend gibt es viele Windkraftanlagen und in der anderen gibt es gar keine und in der einen Gegend gibt es vielleicht viele PV-Anlagen und so weiter.
Genau.
Okay, jetzt ist ja aber so, dass der Strom aus erneuerbaren Energien ja immer Vorrang hat bei der Einspeisung. So steht es ja im Gesetz. Wer also eine PV-Anlage betreibt oder ein Windrad, der hat das gesetzlich verbriefte Recht, dass ihm dieser Strom auch abgenommen wird. Aber das kann eben nicht immer garantiert werden und es werden trotzdem diese Windkraftanlagen abgeregelt. Wie kann das sein?
Genau, also das ist richtig. Es steht im Gesetz, dass die Erneuerbaren einen sogenannten Einspeisevorrang haben. Aber was auch im Gesetz drin steht, also wir sind durchaus berechnet, diese abzuregeln, aber es gelten sogenannte Mindestfaktoren. Und was heißt das? Vereinfacht gesagt, also ich habe vorhin gesagt, am Tag vorher rechnen wir die Optimierungen, die Redispatch-Optimierungen. Und ganz vereinfacht kann man sagen, also die Wirksamkeit einer E-Anlage, das heißt eines Windparks, die muss deutlich höher sein als die Wirksamkeit eines konventionellen Kraftwerks, damit ich die überhaupt anfassen darf.
Und wenn das dann aber so ist, dass die erneuerbaren Energienanlagen bzw. deren Betreiber dann tatsächlich oder wenn diese Anlagen dann eingesenkt oder abgeregelt werden, dann können die ja eben diesen Strom nicht einspeisen. Sie haben aber ja einen Anspruch auf Vergütung. Woraus errechnet sich dann diese Vergütung, die dann bekommen?
Also ganz grob und ganz einfach kann man sagen, die Anlagenbetreiber dürfen durch die sogenannten Redispatch-Maßnahmen nicht schlechter gestellt werden. Das heißt, wir müssen sie so stellen, als hätte es diese Maßnahmen nicht gegeben. Das heißt, wie du schon gesagt hast, sie müssen finanziell entschädigt werden. Und naja, wir wissen ja, was hätte die Anlagen eingespeist zum Zeitpunkt X und dann haben wir die Maßnahmen und genau auf Basis dieser, was hätte die Anlage eingespeist, ne, ist eine größere GW-Zahl wahrscheinlich, wenn es große Anlagen sind, natürlich im Verteilen ins kleinere Anlagen. Auf Basis dessen werden dann Entschädigungen berechnet.
Wir reden hier ganz viel über Windkraftanlagen, da sieht man, die drehen sich nicht, Räder stehen still. Bei Photovoltaikanlagen sieht man natürlich gar nichts, ne? Ob da Strom fließt oder nicht, kann man eben von außen nicht erkennen. Haben wir bei Photovoltaik auch dieses Phänomen, dass die abgeregelt werden müssen und wie stellt sich das da dort?
Ja, also grundsätzlich kann man das mal mit Ja beantworten. Wir haben ja auch tatsächlich, das wissen die wenigsten, es gibt auch an der Höchstspannung Photovoltaikanlagen. Wir haben auch im Hochspannungsnetz, auch natürlich beim Verteilnetzbetreiber, auch dort haben wir PV-Anlagen und natürlich auch diese können wir regeln. Und wie gesagt, da müssen wir uns wieder jetzt erinnern an diese Optimierung, von der ich sprach, an diese Redispatch-Optimierung. Da sind auch PV-Anlagen, sind da einfach ein Parameter. Auch die haben einen Einspeisevorrang, auch die haben einen entsprechenden Mindestfaktor, aber auch die können abgeregelt werden.
Das gilt aber dann in erster Linie nicht für die Photovoltaikanlagen so auf Einfamilienhausdächern. Letzte Frage, Julia. Der Netzausbau ist natürlich elementar, um zukünftig so viel Strom von Norden in Richtung Süden transportieren zu können, teilweise auch mal in die andere Richtung, wenn es um Solarstrom geht. Aber ist es dann überhaupt vorstellbar und wünschenswert, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo es diesen Redispatch und dieses Abregeln von erneuerbaren Energienanlagen dann überhaupt gar nicht mehr gibt?
Also Redispatch wird es aus meiner Sicht auch weiterhin geben und auch geben müssen. Und warum? Die Alternative wäre ja, dass wir unser Netz überdimensionieren. Das heißt, dass wir so viel ausbauen und unsere Betriebsmittel so dimensionieren, dass wir in jeder Netznutzungssituation keine Engpässe mehr haben. Das heißt, dann nicht mehr runterregeln müssen. Und das ist ja einfach nicht effizient und auch nicht volkswirtschaftlich sinnvoll. Wir sehen ja heute schon, dass wir ein Gros der Maßnahmen in Quartal 1 bzw. im Quartal 4 haben. Das heißt, wir haben ja auch heute schon Netznutzungssituationen auch mit viel Einspeisung, wo wir aber trotzdem wenig Maßnahmen durchführen müssen. Und ich glaube, dieses Überdimensionieren, das sollten wir vermeiden. Das heißt, es ist wichtig, da eine Balance zu haben zwischen Netzausbau und dann aber auch Maßnahmen und dann letztendlich auch einen, ja, ich sag mal, den geringsten Kosten auch für jeden Einzelnen von uns.
Vielen Dank, Julia, dass du dazu beigetragen hast, dass in dieser Geisterwelt des Stroms vielleicht etwas weniger mit Halbwahrheiten und Spekulationen herumgespukt wird. Es wird aber auch in Zukunft natürlich ein Aufregerthema bleiben, Denn in einem vorwiegend auf Sonne und Wind basierenden Stromsystem wird es immer wieder Zeiten geben, in denen man wesentlich mehr Strom erzeugen könnte, als transportiert oder verbraucht werden kann. Du hast es eben gerade dargestellt. Ob es dann jedoch bei der jetzigen Abnahmegarantie für Strom aus erneuerbaren Energien bleiben kann, das wird sich in Zukunft zeigen. Darüber wird es mit Sicherheit noch spannende politische Debatten geben. Ich hoffe, dass ihr auch bei dieser schwierigen Materie dranbleiben konntet. Wie immer gilt, liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Weitere Informationen findet ihr auch in den Shownotes zu den einzelnen Folgen. Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.